Vor einiger Zeit saßen wir mit einem Kameraden vom Bogenschießen zusammen. Wir erzählten ihm vom Ostermorgen, wo wir in verschiedenen Gottesdiensten mitwirkten, meine Frau und ich. Sein Kommentar: Was meint ihr, was wäre, wenn hier auf dem Friedhof plötzlich ein Grab leer wäre? Und diese Frage möchte ich an Sie, möchte ich an euch hier weitergeben. Was wäre, wenn hier plötzlich ein Grab leer wäre? Ihr kommt auf den Friedhof, da liegt jemand, der euch unglaublich wichtig war. Ihr kommt dahin, so wie so ein Gedankenexperiment, stellt es euch mal vor, ihr kommt dahin. Die Erde ist weg, der Sargdeckel ist offen, man sieht nur noch die Sargverkleidung. Was würden Sie, was würdet ihr wohl denken? Welche Gefühle kämen da hoch? Und jetzt gehen wir mit unserem Experiment einmal 2000 Jahre zurück. Eine Zeitreise nach Jerusalem. Da ist einer unschuldig von Staats wegen auf Wunsch der Geistlichkeit brutal ermordet worden. Aus Hoffnung wurde blankes Entsetzen, verstört, verletzt, verängstigt. Machen Sie sich auf den Weg. Erst wird der blutüberströmte Leichnam beerdigt. Und dann erzählen plötzlich einige verstörte Frauen: Der Leichnam ist weg. Das Grab ist leer. Was empfinden Sie? Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Thomas, der auch Didymus, Zwilling genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder einmal beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Shalom. Und dann sagte er zu Thomas: Leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Liebe Schwestern und Brüder, macht es nicht wie der ungläubige Thomas, sondern wie die anderen Jüngern: Glaubt, was ihr nicht seht. Amen. Reicht das? Ein bisschen Zeigefinger und dann Happy End. Auch der ungläubige Thomas findet zum Glauben. Der Kinovorhang schließt sich. Die Jünger ziehen dem Sonnenuntergang entgegen, hinaus in alle Welt. Nein. So einfach ist es nicht. Mir wurde das als Jugendlicher deutlich, als ich so in eurem Alter war. Wir hatten einen tiefgläubigen Pfarrer in einem frommen Jugendkreis und der sagte: Ich habe meinen Sohn bewusst Thomas genannt. Ich wollte, dass er zweifelt. Unser Pfarrer war damals in Mannheim und gehörte zu jenen, die volle 6 Jahre lang als Soldat den Zweiten Weltkrieg miterlebt hatten. Die miterlebt hatten, wie alles zusammengebrochen war. Wofür Menschen so große Opfer gebracht hatten, und das war alles umsonst. wie plötzlich bewusst wurde, dass Hitler eben nicht der vermeintliche Heilsbringer war, sondern dass Abermillionen in den Abgrund gestürzt wurden. Das war der Grund, warum dieser so glaubwürdige Pfarrer, der mich auch sehr geprägt hat, sagte: Mein Sohn, den habe ich bewusst Thomas genannt. Und wenn ich mir den Populismus unserer Tage anschaue, egal welche Farbe er hat politisch, dann wünsche ich mir auch da mehr Thomas. Gerade mit Blick auf vieles, was im Internet herumgeistert. Wenn ich an die verschiedenen Versprechen unserer Gesellschaft denke, nur unbegrenzter Konsum, nur andauernd Action und Events, nur austauschbare Sexualität, nur die Aufgabe der Privatsphäre im Internet, nur die totale Herrschaft der Finanzmärkte, nur ein alles regelnder Staat, nur diese oder jene fixe Idee. Und wenn man nachfragt, ist da manches wirklich Irres dabei. Die machen glücklich. Dann wünsche ich mir mehr Thomas. Und wenn ich mir die ganzen Strategiekommissionen in Kirche und Gemeinde vor Augen halte, dann wünsche zumindest ich mir auch mehr Thomas. Und am Rand bemerkt, die Redewendung vom ungläubigen Thomas kommt so in der Bibel nicht vor. Auch nicht in den Zwischenüberschriften vieler alter und neuer Bibeln, in denen ich nachgeschaut habe. Um noch einmal daran zu erinnern, bewusst zu machen, was geschah da. Die Verzweiflung, das leere Grab, diese Erfahrung, es ist alles zusammengebrochen. Nein, da möchte sich einer nicht auf Begeisterung aus zweiter Hand verlassen. Er will keine falschen Hoffnungen aufsitzen und schon gar nicht in die Verwirrung der anderen einsteigen. Thomas will Klarheit. Und der definiert erstmal eindeutig die Kriterien. Wenn ich nicht meine Finger in die Wunde legen kann. Thomas ist nicht schlechter als die anderen Jünger. Nur er hatte nicht die Gnade, bei der ersten Begegnung dabei zu sein. Er war nicht bei denen, die als allererstes Jesus begegneten. Erst 8 Tage später. Auch die anderen Jünger glauben ja den Frauen nicht, die vom Grab kamen. So will Thomas sich erstmal nichts vormachen lassen. Er will keine Scheinwirklichkeit, der er hinterherrennt. Er vertraut nicht auf Menschenwort. Er will keinen Glauben aus zweiter Hand. Aber er lässt sich rufen. Er geht mit den anderen Jüngern mit. Er lässt sich durch ihre Gemeinschaft zum Auferstandenen hinführen. Zu dem, an dem er noch zweifelt. Und die Begegnung mit Jesus ist für ihn derartig eindeutig, dass sie ihn zum stärksten Zeugnis des gesamten Johannesevangeliums führt. Ganz knapp, ohne die Finger in die Wunde zu legen, wie Jesus es ihm anbietet, ganz knapp bekennt er: Mein Herr und mein Gott. Punkt. 5 Worte im Deutschen. Es ist das erste derartige Bekenntnis nach der Auferstehung. Und auch hier hat er eine klare Linie. Dieses Bekenntnis ist das einzige Aktive, was er tut. Er antwortet. Nicht seine Glaubensentscheidung ist der Schlüssel. Nicht er hat sich bekehrt. Jesus hat sich für ihn entschieden. Jesus will ihn auf den Weg schicken. Thomas konnte gar nicht anders als Ja sagen in dieser Begegnung, weil Jesus volle persönliche Gewissheit geschenkt hat. Der Auferstandene bietet seine Beziehung an, er bietet seine Nähe an, er bietet an, für Thomas da zu sein, obwohl der gezweifelt hat. Allein aus Gnade. Der Herr kennt seinen Zweifel und verurteilt ihn mit keinem Wort. Er weist nur auf das hin, was kommen wird, dass diese Begegnung in Zukunft nicht mehr in dieser so realen Weise erfolgt, wie es bei Thomas geschah. Deshalb sagt Jesus: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist nicht Kritik an Thomas. Das, liebe Gemeinde, ist die Verheißung an uns. An Sie, an euch, an mich. Und das ist eine gute Nachricht. Wir dürfen zweifeln. Wir dürfen den Glauben aus erster Hand entdecken. Wir dürfen entdecken, wie uns die Beziehung zu dem Jesus Christus verändert, der auferstanden ist. Auch wir dürfen sagen, mein Herr und mein Gott. Oder vielleicht, wenn uns das Wort Herr zu sperrig ist, dann können wir sagen, mein Retter, mein Fels, mein Zugang zum Leben, meine Hoffnung, meine Freude, meine Zukunft. Doch der gläubige Thomas, der sagt einfach, mein Herr und mein Gott. Und das ist weit mehr als nur ein intellektuelles für richtig halten. Das ist weit mehr als eine Erkenntnis, die der Verstand gewonnen hat. Und es ist auch weit mehr als nur ein frommes Gefühl. Da ist etwas geschehen wie ein Einschlag. Da wurde das Unterste zu Oberst gekehrt, weil Thomas einer Wirklichkeit begegnet, die alles auf den Kopf stellt, was er in seinem Leben bisher erlebt hat. Das ist weder gedenkbar noch fühlbar, sondern da wurde durch den Glauben das Unterste nach oben gekehrt, so als würde ein Meteorit irgendwo einschlagen und das Unterste an Gold aus dem Erdboden nach oben holen. Und es ist wichtig, dass wir über Gefühl und über Denken uns wahrnehmen und da ein gutes Verhältnis zwischen beiden Seiten finden. Doch Thomas erlebt mehr. Er erlebt die Begegnung mit einer neuen Wirklichkeit der Auferstehung, der Wirklichkeit Gottes. Mit der Wirklichkeit des Gottes, der Mensch geworden ist, bis hin ans Kreuz und eben darüber hinaus. Das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Bis hin zur verstörenden und verunsichernden Wirklichkeit des leeren Grabes. Die Erde ist weg, der Sargdeckel geöffnet, leer. Bis hin zu der Begegnung, die alles auf den Kopf stellt, bis hin zu dem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Bis hin zum Glauben aus erster Hand, die eigene Erfahrung. Der verzweifelte und nüchterne Thomas, der wirft seine fest geplanten Grundsätze über Bord. Er legt seine Hände nicht in die Wunde. Er hält sich nicht mehr alle Möglichkeiten offen. Er glaubt. Was bleibt, ist die Frage, können wir mit Thomas glauben? Können wir glauben, dass das leere Grab unser Leben ändert und uns eine neue Beziehung zu Gott möglich macht? Wie kann dann unser Leben im Licht der Osterbotschaft aussehen, wenn wir den Osterglauben wie Thomas suchen? Wie kann unser Leben aussehen, wenn wir wie Thomas auf die Begegnung mit Jesus uns einlassen? Wie kann unser Leben aussehen, wenn wir nicht sehen und doch glauben und uns von Jesus selig preisen lassen? Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Erstens, wir machen es nicht unnötig kompliziert. Eine Botschaft, die unfassbar ist, weil sie außerhalb unseres Erfahrungshorizontes liegt, die muss noch lange nicht kompliziert sein. Der Osterglaube kann und darf nicht der Anfang einer neuen Strichlistengeschichte werden. Also du musst jetzt abhaken, A, B, C, D, E, F, G und A hängt mit B so zusammen, B hängt mit C so zusammen und so weiter und so fort. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir eine neue Wirklichkeit zulassen. Es reicht, wenn ich in kleinen oder großen Schritten ein Verhältnis zu der Botschaft finde. Jesus war tot, wie nur einer tot sein kann, und er ist durch Gott lebendig geworden. Und schließlich, ich nehme ihn wahr, wo er mir begegnet. Ein zweites, das hat allerdirektestens etwas mit mir ganz persönlich zu tun. Ich habe durch dieses Geschehen an Ostern das Zeichen, dass die Liebe Gottes auch für mich gilt. Gott zeigt, dass ein neues Leben in dieser und der kommenden Welt ernst gemeint ist. dass es mir aus der Liebe Gottes geschenkt ist. Ich darf wie Thomas aufatmen und von ganzem Herzen bekennen, mein Herr und mein Gott. Drittens, das hat Folgen. Auch sie sind wieder nicht per Abhaken zu erledigen, sondern es geht darum, was verändert sich in mir. Ich habe die Gewissheit, selbst der brutalste Kreuzestod hat nicht das letzte Wort. Das gibt mir ein neues Verhältnis zu meinem Leben, zu meinem eigenen Leben. Und auch da, wo ich einmal nicht diesem Glauben nahe bin, weiß ich, Jesus nimmt mich mit meinen Zweifeln ernst und begegnet mir. Ich muss da an einen lieben Freund denken, ein ganz tiefgläubiger Christ, der aber auch in einer Krebserkrankung dann gesagt hat, ja, da gibt es Zeiten, so oft ich Menschen Trost zugesprochen habe, jetzt ist er mir selber so fern. Auch da nimmt Jesus uns wahr und möchte Glauben schenken. Und letztlich geht es immer wieder darum, dass diese Erfahrung uns Freiheiten schenkt, um auch im Gebet, im Handeln, im Miteinander reden, in dieser Welt unterwegs sein, um damit auch Dinge zu verändern. Denn wenn ich weiß, dass die Nöte dieser Welt nicht das letzte Wort haben, kann ich sie ernst nehmen, ohne mich davon klein machen zu lassen. Und das ist gerade angesichts dessen, was wir in den letzten Jahren erleben, sehr wichtig, wobei wir ehrlich sein müssen, was jetzt wieder einkehrt, ist das, was in vielen Teilen der Welt immer Normalität war und bei uns bis Ende des Zweiten Weltkriegs auch, dass das Leben nicht mehr so sicher erscheint. Das Entscheidende ist, es geht um die Mitte des Glaubens, da wo wir bekennen, dem Auferstandenen gegenüber, mein Herr und mein Gott. Liebe Gemeinde, für Thomas geht es ebenso um diese Mitte des Glaubens wie für die Kirche, die Konfessionen, unsere christlichen Gemeinden und jede und jeden von uns. Um die Antwort von Thomas zu entdecken, muss man nicht studiert haben. Nur um nach langem Herumphilosophieren in das Bekenntnis unserer Zeit einzustimmen, das kann man doch alles auch ganz anders sehen. Dazu fällt mir nur der Satz ein, das hat wahrscheinlich der Kapitän der Titanic auch gedacht und hat die Wirklichkeit ihnen eingeholt. Mann oder Frau kann das schon ganz anders sehen und ich werde niemand deswegen verachten und seine Freundschaft ablehnen. Aber die Frage ist erstmal nur die eine. Wie stehe ich zur Osterbotschaft, zum auferstandenen Christus, der den kritischen Thomas überzeugt und der den kritischen Thomas zu dem Bekenntnis führt, mein Herr und mein Gott? Diese Frage darf ich mir immer wieder neu stellen. Gerade dazu feiern wir Ostern, um diese Frage lebendig werden zu lassen und um der Antwort in Jesus Christus zu begegnen. Nehmen Sie noch einmal den Gedanken vom Anfang dieser Predigt auf. Aus Verzweiflung wird Hoffnung. Aus dem Erschrecken über das leere Grab wird die Gottesbegegnung. Aus der Angst vor dem Tod wird Auferstehungsfreude. Deshalb möchte ich Sie zu diesem Bekenntnis einladen, zum Evangelium einladen. Wir dürfen neues Leben finden und mit Thomas bekennen, mein Herr und mein Gott. Amen.